SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Philipp Bruch und ich haben uns gerade darauf geeinigt, während der Song lief, dass wir zum Du wechseln.
Sehr gerne.
Das machen wir. Du bist Aktionskünstler, deshalb habe ich gleich mal einen aktuellen Einstieg. Es gibt einen dicken, fetten, nackten Donald Trump, der aufgetaucht ist in der Nähe von Las Vegas, aus Schaumstoff, 13 Meter groß, mehr als 2500 Kilo schwer. Das ist das Werk bislang anonymer Künstler. Ist sowas gelungen, wenn es darum geht, im US-Wahlkampf sich mehr mit Politik auseinanderzusetzen, mehr über die Politik der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten zu diskutieren?
Ich glaube, dass es über die Nacktheit oder die Beschämung nicht wirklich funktioniert. Also mein Ansatz von Aktionskunst wäre es jetzt nicht. Der wäre subversiver, der wäre durchaus auch schlagend auf dem Feld, dass Trump eine Diktatur angekündigt hat für einen Tag. Das heißt, ihn auch wirklich da zu treffen, wo man ihn politisch treffen muss, in seinen faschistoiden Ansichten. Die Nacktheit ist da, glaube ich, völlig fehl am Platz.
Das heißt, wir werden im Bundestagswahlkampf keinen nackten Merz, keinen nackten Scholz vom Zentrum für politische Schönheit irgendwo sehen?
Von uns nicht. Nein.
Okay, was darf denn oder was muss denn Aktionskunst können?
Ich glaube, die Bevölkerung zu verunsichern ist schon mal ein gutes Ziel. Also wir werden von berufener Stelle, von Rechtsprofessoren, von Verfassungsrechtlern gerne als nationale Gefahr apostrophiert. Mhm. Björn Höcke selber hat uns als kriminelle Vereinigung, ja als terroristische Vereinigung, diffamiert. Und das ist natürlich hohes Lob. Und ich glaube, dass dahinter ein Stück Wahrheit liegt, dass natürlich die Kunst die verfassungsmäßige Freiheit auch gebrauchen muss. Also die Kunstfreiheit ist sozusagen kurz gesagt nicht in die Verfassung gekommen, um die Songs von Helene Fischer zu schützen, mhm, ja, sondern tatsächlich um die politische Kunst zu schützen, die immer in einem total prekären Spannungsverhältnis zur Macht ist und war.
Aber wenn man euch dann unterstellt, dass ihr eine terroristische Gruppierung seid, dann ist das ja schon ein ziemlich harter Vorwurf. Also sagst du, mediale Aufmerksamkeit zu erreichen und eventuell dann sogar noch ein juristisches Nachspiel mit sich zu ziehen, dann hat man das Ziel erreicht?
Naja, in dem Fall ging es darum, dass wir Björn Höcke ein Holocaust-Mahnmal vor seinen Garten gesetzt haben, das da jetzt seit sage und schreibe 7 Jahren steht und in Thüringen in der Pampa ausharrt, dem thüringischen Wintern. Und daraufhin sagte er das. Das kann man nur so lesen als hohes Lob und dass man sich ernst genommen fühlt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich meine, viele haben den Stellenwert von Kunst und Kultur generell schon längst abgeschrieben. Und ich sage immer, dass wir versuchen, politische Kunst aus Deutschland auf dem Rücken der AfD international wieder nach vorne zu bringen.
Ich höre ja schon raus, ihr reizt ja dann bewusst Grenzen aus. Was sind das? Rein juristische Grenzen oder sind das auch die Grenzen des guten Geschmacks? Wenn man das Beispiel jetzt des Mini-Holocaust-Mahnmals in der Nachbarschaft von Björn Höcke sieht, geht es euch ja dann definitiv nicht um ein friedliches Miteinander.
Da geht es eigentlich darum, was die Gefährdungslage ist. Und wir haben ja einen Holocaust-Mahnmal in Berlin. Das steht da sehr geschützt, von Sicherheitspersonal bewacht. Und wir waren der Meinung, dass das mehr andern muss, dass das dahin muss in die etwas gefährdeteren Regionen Deutschlands. Da, wo Höcke wohnt, wissen vielleicht viele gar nicht, ist eine Zone, die die NPD in den Nullerjahren als national befreite Zone deklariert hat. Also eine, in der Staat sich nicht mehr zeigt. Und siehe da, ist auch der thüringische Ministerpräsident da nie hingekommen, weil im Nachbardorf tatsächlich einer der gefürchtetsten Rechtsextremisten Deutschlands wohnt.
Du sagst, Kunst hört da auf, wo Gewalt beginnt. Das ist natürlich dann eine sehr feine Grenze. Das heißt ja, Kunst könnte auch zur Gewalt auffordern.
Nein, im Gegenteil. Also das heißt was dieser Satz besagt. Mir fällt dann schlicht nichts mehr ein an der Gewaltgrenze. Also sobald wir auch mit Gewalt konfrontiert sind oder auch eine Gesellschaft mit Gewalt konfrontiert ist, da endet Kunst für mich. Mhm. Das transzendieren wir auch nicht, können wir nicht transzendieren. Und ich bin der Meinung, das sollte Kunst auch nicht tun.
Was ist für dich politische Schönheit oder was gehört dazu? Das ist ja nun mal ein Begriff, wir hatten es schon vorab in der Ankündigung auf die Sendung, dass ich gefragt wurde, ja, du meinst bestimmt politische Bildung. Sag ich, nee, politische Schönheit ist es.
Ja, genau, das ist etwas, das ist so ein Gefühl, dieses beschreibbare Gefühl von, das ist zu schön, um wahr zu sein. Also beispielsweise für mich persönlich total emotional der Kniefall Willy Brandts. Mhm. Das ist ein Moment, der eigentlich als Akt politischer Schönheit alles kristallisiert, wofür ich arbeite und was mich fasziniert.
Aber Politik löst halt auch Kriege aus. Da sind wir dann bei der hässlichen Seite der Politik. Wie geht man das an? Also wie setzt ihr euch, wie setzt du dich für mehr politische Schönheit ein?
Tatsächlich muss ich auch sagen, sind wir total gescheitert in dieser Exploration von nur politischer Schönheit. Das liegt auch ein bisschen an der politischen Lage der letzten 10, 15 Jahre. Wir haben angefangen bei der Beschäftigung mit dem Völkermord von Srebrenica, mhm, und haben uns da 2 Jahre wirklich sehr intensiv damit befasst und Aktionen dazu gemacht, wie hätte dieser Genozid auf europäischem Boden in den 90er Jahren verhindert werden können. Und das ist natürlich erstmal überhaupt nichts Schönes, dieser Genozid. Aber die Idee, dass es sich bei Völkermorden um politisch organisierte Handlungen handelt und Verbrechen, die man auch verhindern kann. Das ist tatsächlich was uns in der Frühphase, würde ich sagen, die ersten 5 bis 10 Aktionen extrem beschäftigt hat.
Wenn du dich jetzt weltweit umschaust, ne, also Deutschland und die AfD, die Problematik hattest du eben schon angesprochen, aber den Krieg in der Ukraine, der Nahe Osten, der Sturm auf das Weiße Haus, wo findest du politische Schönheit?
Ich muss sagen, ich bin total überrascht, dass Deutschland so solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung steht. Das ist etwas, das war so nicht absehbar, weil wir in den letzten 15, 20 Jahren eigentlich immer, gerade auch politisch gesehen, eine relative Gleichgültigkeit solchen Apokalypsen gegenüber hatten. Ich möchte nur an den syrischen Krieg erinnern, an den Bürgerkrieg, wo ein Diktator sein gesamtes Volk niedermetzelte. Das hat sehr viele, einen Großteil der Bevölkerung kalt gelassen. Und deswegen, für mich ist es eigentlich ein Fortschritt, den ich da sehe in den letzten 20 Jahren, in Empathie. Also das ist auch eine Aufgabe, glaube ich, von Kunst und Kultur, eine Gesellschaft empathisch machen zu können. Also wenn wir es schaffen, dass wir mitfühlen als Gesellschaft, ist das, glaube ich, eine Grundlage für vieles, was man später als politische Schönheit sich zurechnen könnte.
Du hast dieses Zentrum für politische Schönheit gegründet, nennst es den radikalen Flügel des Humanismus. Wer gehört zum Zentrum dazu? Also das ist ja eine Künstlergruppierung.
Genau, das ist eine ganze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, die denen ich vorstehe und die sich seit Jahren eben mit dem beschäftigen, was eigentlich als Erbe von Beuys, also über Schlingensief zu uns gereicht wurde. Das ist das, was man eben die Aktion nennt, was auch ganz ehrlich im internationalen Kunstkontext sehr singulär in Deutschland steht. Also das gibt es so nicht in Amerika oder sonst wo. Und das ist eben dieses, also bei Schlingensief ist es eben diese grandiose Aktion Ausländer raus in Wien, ja. Und bei uns sind es eben solche Sachen wie 2021 geschehen, wo wir der AfD uns als Unternehmen, als Flyer-Verteiler Unternehmen angebiedert haben und von sage und schreibe 88 Orts- und Landesverbänden der AfD Aufträge erhalten haben, diese Flyer zu verteilen, weil die halt niemand verteilen will. Niemand will als Nazi beschimpft werden oder will, dass Eier nach einem geworfen werden. Und da hat die AfD, war natürlich froh um uns, dass wir Bestpreise gemacht haben, gesagt haben, wir verteilen das für euch. Und die haben uns tatsächlich 5 Millionen Wahlkampfbroschüren, also da drin ist alles, ne, von Corona-Leugnung über Ausländer, Fremdenfeindlichkeit, haben sie uns angeliefert, auch aus Baden-Württemberg, und wir haben das dann halt eben nicht verteilt, so dass wir also den größten, den Weltmarktführer im Nichtverteilen von Nazi-Propaganda gründen konnten, also ein Hidden Champion des deutschen Mittelstands.
Ist das ein Fulltime-Job für dich?
Das ist ein Fulltime-Job, tatsächlich, für viele, und das, die aus der Eventindustrie oder dergleichen kommen, die machen sich auch schon drüber lustig und sagen, einmal im Jahr sind nicht bayerische Festspiele, sondern die Berliner Festspiele des Zentrums für politische Schönheit, wo die Gesellschaft und die Politik insbesondere ins Rutschen geraten und eigentlich sowas passiert wie ein Tanz der Elemente. Also Dinge, die wir für unveränderlich, für unveränderbar gehalten haben, plötzlich sich bewegen und ins Rutschen kommen.
Die Flugblattaktion der AfD, dafür habt ihr ja dann auch Geld bekommen.
Von der AfD nicht. Also wir haben keine Rechnung gestellt oder sowas.
Okay.
Das dürfen sie nicht, das wäre ja Betrug.
Ja. Ja.
Sie müssen auch tatsächlich das waren über die Hälfte der Wahlkampfmaterialien für den Bundestagswahlkampf 2021. Sie müssen die auch zurückgeben. Also sie können die nicht behalten. Das wäre auch Diebstahl. Ja. Das heißt, wir haben die dann geschreddert und dann über dem Eigentümer bei diesen Herbstdemonstrationen, die hatten so regierungsfeindliche, demokratiefeindliche Herbstaktionen. Das hieß der heiße Herbst. Ja. Sie wollten sozusagen der Regierung einen heißen Herbst bereiten. Das ist ziemlich gescheitert. Und da haben wir das als Konfetti über diese Demonstration ausgeschüttet, und die haben sich gefreut. Die dachten, die werden jetzt hier gefeiert mit Konfetti auf den Straßen Berlins.
Die Ansage von SWR1-Leute-Gast Philipp Ruche ist deutlich. Er stellt sich klar gegen die AfD. Dein aktuelles Buch hat den Titel Es ist 5 vor 1933, was die AfD vorhat und wie wir sie stoppen. Ist deine eigene Sorge der Auslöser gewesen, das Buch zu schreiben?
Ja, also tatsächlich ging es mir darum, zu sehen, wie die Dinge enden werden. Also nicht nur, wie sie sich entwickeln, sondern also wir sind ja alle stark verunsichert von den Enthüllungen, die es Anfang des Jahres gab. Ich erinnere nur an die Deportationskonferenz in Potsdam mit der Ankündigung, bis zu 25 Millionen Menschen aus Deutschland zu deportieren, was die größten Massenproteste in der Geschichte der Bundesrepublik ausgelöst hat. Und das finde ich natürlich großartig, dass diese Sorge sich ausgedrückt hat. Und mir ging es darum, also sozusagen gegen so ein Mantra, wir sagen immer, wir können die Vergangenheit, also das, was geschehen ist, das können wir nicht ändern. Und das, was kommt, also die Zukunft, das können wir noch nicht wissen, das können wir noch nicht sehen. Und die Gegenwart, die ist zu komplex. Und mir ging es eigentlich darum, tatsächlich so eine Art Guckloch zu schaffen, in diese Wand, in diese Mauer, die vor uns und unserer Zukunft steht, wo die Leserin und der Leser mal durchgucken kann. Also dieses Buch ist eigentlich so ein Versuch, hindurchzuschauen und zu sehen, wo geht das Ganze hin mit der AfD und wie wird das tatsächlich für uns enden.
Was ich mich gefragt habe, ob dein Buchtitel 5 vor 1933 eigentlich noch steht, nach den Wahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg, diesem Chaos um Thüringens Alterspräsidenten, oder sind wir da schon einen Schritt weiter?
Wir sind einen Schritt weiter, das waren wir aber auch schon, als ich das Buch abgefasst hat. Nur, also wenn man jetzt sagt 3 vor 1933, klingt das nicht ganz so griffig. Es geht natürlich um das Thema, dass wir 5 vor 12 haben. Und bevor es zu spät ist, uns wenigstens unserer eklatanten Fehlurteile oder Hoffnungen und falschen Annahmen bewusst werden müssen, die uns tatsächlich in den Untergang führen können.
Wir haben selbst auch mit SWR1 Leute schon oft genug die Erfahrung gemacht, dass wir die AfD angefragt haben als Studiogast, entweder keine Antwort oder nur eine sehr dünne Antwort bekamen oder eine Absage.
Die kommen nicht.
Da hat man nicht so das Interesse. Also es gibt ja ein paar Menschen der Partei, die gerne in Fernsehstudios sitzen oder sowas, aber unsere Fläche hat man da bisher noch nicht genutzt. Aber ist es nicht auch gefährlich, sich hinzustellen und in einem Buch zu erklären, was die AfD vorhat? Also, oder wäre es besser, mit der AfD zu sprechen?
Das wäre sicher besser und das geschieht auch. Die AfD hat nur, das muss man wissen, zwei Gesichter. Mhm. Sie hat eins bei Sandra Maischberger und Markus Lanz. Und sie hat ein anderes auf den Marktplätzen dieser Republik. Und wenn Sie sich die Reden anhören, die dann per Handykamera oft abgefilmt werden, was in Elsterwerda oder irgendwo im ländlichen Raum verkündet und angekündigt wird, politisch als Projekt angekündigt wird, dann weicht das erheblich davon ab, was dieselben übrigens, also auch die Führungsspitze der AfD, dieselben Politikerinnen und Politiker auf der medialen Bühne, in Talkshows oder in Nachrichtenstudio, in Radiostudios sagen.
Heißt also, vor Mikrofon und Kameras eher gezähmt?
Ja, das hat jemand aus Baden-Württemberg, ein AfD-Politiker, mal sehr schön gesagt. Er sagte, wir müssen den Menschen Honig ums Maul schmieren. Und wenn sie dann erstmal eingelullt sind, dann legen wir sie aufs Schafott und lassen die Schwarte, Zitat, krachen.
Du hast die deutsche Geschichte herangeholt und die Machtergreifung, die Jahre der Machtergreifung der NSDAP halt genau angeschaut und das halt in einen Vergleich gestellt zur heutigen Zeit und welche Parallele dann genau festgestellt.
Ja, also ich würde es tatsächlich eher als Machtübergabe an die NSDAP bezeichnen wollen, was da geschehen ist. Und das Erschreckende, was ich in den Recherchen festgestellt habe, ist tatsächlich beim Thema wehrhafte Demokratie zu finden. Also der Befund die These, die ich im Buch vertrete und auch fundiere, ist, dass die Weimarer Republik sich wesentlich schlagkräftiger gegen die NSDAP gestellt hat und gewehrt hat, als wir das heute tun. Und das war für mich selber erschütternd zu sehen. Also ich habe die Weimarer Republik seit 5 Jahren befasse ich mich sozusagen mit dem Machtaufstieg der NSDAP von 28 bis 33, weil ich glaube, dass das die entscheidende Phase ist, die wir noch nicht so ganz verstanden haben oder ich zumindest nicht und besser verstehen müssen. Und ich habe ein ganz anderes Bild von der Weimarer Republik gelernt, nämlich das eines fantastischen, stolzen Staates, der wirklich mit unglaublichen Köpfen auch in der Politik gegen Hitler und gegen dieses Lauffeuer, dieses nationalsozialistische Lauffeuer gekämpft hat. Und dieses zur Wehr setzen, wenn man das als Maßstab ansetzt, ins Heute überträgt, dann sieht man erst, wie wehrlos und wie schwach unser Staat gegen die AfD, gegen die neuen Verfassungsfeinde kämpft.
Es ist 5 vor 1933, das Buch von SWR1 Leutegast Philipp Ruch. Du hast eben schon gesagt, die Politik in der Weimarer Republik war mutiger, als es jetzt ist. Dein Buch, ist es eine wissenschaftliche Abhandlung? Da kommt dann immer gerne die Frage auch auf, wie belegst du das? Welche Nachweise hast du? Wie würdest du dein Buch beschreiben?
Also es ist, glaube ich, ein Aufruf oder auch eine Standortbestimmung und eine Selbstvergewisserung für unsere Gesellschaft. Also ich habe das Buch nicht geschrieben für AfD-Wählerinnen und Wähler, um sie zu schockieren, was sie für eine Partei wählen. Ich glaube tatsächlich, umgekehrt wird ein Schuh draus. Viele glauben noch an die Macht der Aufklärung. Also wenn wir Menschen jetzt aufklären darüber, was schon nur an Verfassungsfeindlichkeit und Rechtsextremismus im Parteiprogramm der AfD stehen würde, würden die schockiert und entsetzt nie wieder AfD wählen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Sie wären von jedem einzelnen dieser Punkte und Befunde begeistert. Und das heißt, der Faschismus oder auch der Rechtsextremismus in Deutschland, auch historisch gesehen, hat natürlich eine große Kraft, eine Zugkraft. Und deswegen, also dieses Buch ist tatsächlich, wir haben letztes Jahr eine Aktion gemacht, wo wir mal das gesamte Beweismaterial, was zur Verfassungsfeindlichkeit und zum Rechtsextremismus der Alternative für Deutschland vorliegt, gesammelt und ins Internet gestellt unter afd-verbot.de. Und deswegen kenne ich natürlich das Quellmaterial. Also ich bin wirklich, glaube ich, einer der wenigen Experten, wenn man so möchte, in der Republik für das, was es an Beweisen gegen die AfD gibt und wie auch die auch übrigens in einem Verbotsverfahren zum Tragen kommen würden und dem Gericht vorgelegt werden würden. Und deswegen war es mir natürlich ein Anliegen, das auch tatsächlich mal ein Stück weit da Aufklärung zu betreiben. Aber ich will die Leserin, den Leser wollte ich auch nicht langweilen mit diesem Quellmaterial. Deswegen würde ich sagen, ich kenne mein Material und gehe darüber hinaus und schreite dahin, was daraus wird und wie unser aller Schicksal, also das muss man wirklich mal so klar sagen, unser aller Schicksal hängt an der AfD. Die AfD verkörpert sozusagen unser schlimmstmögliches Sein.
Aber gib uns trotzdem mal einen Einblick, was ist das für Material, was ihr da gesammelt habt? Was sind das, Chatverläufe, Mails?
Das sind ja, zum Beispiel, es sind aber auch Bundestagsreden. Es gibt tatsächlich auch Geheimgutachten des Verfassungsschutzes, die sind als geheim eingestuft, die dürfen wir als Bevölkerung gar nicht sehen. Die haben wir über aberwitzige, abenteuerliche Wege in die Hände gespielt bekommen und uns mal genauer angeguckt. Oder die Gerichtsurteile, die es gibt zur AfD, das wissen viele auch nicht. Die AfD, also die leitenden AfD-Funktionäre wurden ihrer verfassungsmäßigen Rechte beraubt. Ja? Wir dürfen sie abhören, telefonisch, wir dürfen ihre Kommunikation lesen, ihre Mails, ihre Briefe, wir dürfen die Dienste, nicht wir, die Dienste, der Inlandsgeheimdienst darf Mitarbeiter, Spione einschleusen in die Partei, um auszuforschen, was sie vorhat. Das ist natürlich ein Eingriff in Grundrechte und eine Verletzung von Grundrechten von hochrangigen Politikerinnen und Politikern, das ist irre. Und das muss natürlich gerichtlich abgesichert und begründet werden. Deswegen kenne ich natürlich auch sämtliche Urteile zu dieser Frage. Und die Gerichte, wenn jemand irgendwann mal was wissen möchte zur juristischen Lage, die Gerichte haben in fantastischer Weise erklärt und erklären es in ihren Urteilen, warum die AfD verfassungsfeindlich ist. Nur sind es keine Verfahren zur Verbotsfrage, sondern das sind Verfahren, ob man sie ihrer Grundrechte berauben darf, diese hohen Funktionäre.
Du sagst, das Material, was ihr gesammelt habt, ist auch juristisch verwertbar. Ist denn dann die Buchform nicht die falsche Form, die du gewählt hast, sondern ihr müsstet dann wirklich den juristischen Schritt gehen und euch um ein Parteiverbot kümmern?
Das tun wir ja. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das Parteiverbot, ich würde es anders nennen, das ist eine Prüfung beim Bundesverfassungsgericht, ob das, was die AfD ausgebrütet hat, noch verfassungsgemäß ist. Ich glaube, die AfD selber weiß, dass es das nicht ist, dass sie nicht besonders verfassungstreu ist. Und alle, die im Moment noch erhebliche Zweifel oder auch sich gegen so eine Prüfung aussprechen, implizieren ja, dass sie keinen Zweifel an der Verfassungstreue von Menschen haben, die eben offen Deportationen fordern oder Schlimmeres. Also
Remigration war.
Remigration, was anderes, was im Süden der Republik gar nicht so bekannt ist und durchgedrungen ist, die Landesverbände der AfD im Norden postulieren offen, sie fordern offen die Abschaffung des Parteienstaates. Zitat. Man kann in einer Demokratie nicht klarer artikulieren, dass man für eine Diktatur ist, als indem man ankündigt, den Parteienstaat abzuschaffen. Das müssen wir uns bewusst sein. Das sind Dinge, die sind, glaube ich, im Großteil der Bevölkerung noch gar nicht angekommen und deswegen dieses Buch. Und ich hatte eine Vorlage, ich habe letztes Jahr Stefan Zweigs Die Welt von gestern gelesen, seine Autobiografie, und die hat mich sehr bewegt, die hat mich tief erschüttert. Die hat er 41 abgefasst, da konnte er auch noch nicht wissen, dass der Holocaust kommt. Das Buch ist aber von einer Gewissheit geprägt und durchzogen, die mich extrem fasziniert hat. Und die ist vielleicht auch natürlich für die eine oder andere eine Provokation, jetzt schon zu wissen, wie die Dinge enden werden. Aber ich glaube, dass wir das brauchen und dass wir auch in der Debatte diese Position, wir brauchen eine Glaskugel. Wir müssen in die Zukunft schauen, um dann jetzt handeln zu können.
Vielleicht liegt es ja auch am Engagement von SWR1-Leutegast Philipp Bruch, dass auf bundespolitischer Ebene aktuell laut über ein Parteiverbot der AfD nachgedacht wird. Ist das für dich eine gute Entwicklung oder ist dir das noch zu wenig?
Nein, das ist eine wichtige Entwicklung, ohne die wir auch gleich aufhören können.
Aber es sind momentan ja nur einzelne Politiker verschiedener Parteien, keine geschlossene Fraktion.
Genau. Und das ist, ich verstehe das aber auch, dass das ein längerer Erkenntnisprozess ist, sozusagen die wenigen Mütter und vielen Väter des deutschen Grundgesetzes haben ein Instrument in die Verfassung geschrieben für den Fall, dass eine neue NSDAP in Deutschland auftritt und versucht, Politik zu treiben und an die Macht zu kommen. Und dieser Fall ist jetzt eingetreten und ich will gar niemandem verdenken, dass er das noch gar nicht erkannt oder verstanden hat.
Aber es wird ja immer Wert drauf gelegt, die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei in den Landtagen. Wäre es nicht sehr undemokratisch, wenn man diese Partei auch verbieten würde?
Nein, weil also sozusagen wir können als, also Rechtsextremismus ist kein Teil der Demokratie. Das haben wir in den letzten Jahren ein bisschen verlernt. Das wurde aufgeweicht, genau durch diese Grundkraft, durch diesen politischen Rechtsextremismus, den die AfD da vor sich her treibt. Aber es ist nicht so, dass der Rechtsextremismus was ist, was die deutsche Verfassung hergibt, dass wir dulden müssen. Im Gegenteil. Die deutsche Verfassung wurde im Geiste von nie wieder geschrieben. Und deswegen müssen wir es eben gerade nicht dulden.
Aber gut, ich hätte sonst gesagt, ob man sowas als Gesellschaft aushalten muss oder sich als Gesellschaft dagegen stemmen.
Also, sicher, solange das bei 5% ist, ja, also irgendwie auf NPD-Niveau oder so, können wir uns gerne in der großmütigen Geste gefallen, tolerant zu sein, das auszuhalten und dergleichen mehr. Die AfD ist aber auf dem Marsch durch die Institutionen. Und das ist kein Spiel mehr. Die wollen an die Macht, die wollen die Regierung stellen, die wollen uns regieren. Und viele denken noch, ja, da kommt dann noch eine Klügere oder ein Klügerer, der wird die neu sortieren, da haben wir immer noch Zeit, die Gefahr zu erkennen. Und da bitte ich einfach in die Geschichte zu gucken und zu sehen, dass die Intellektuellen, das Bildungsbürgertum sich schon mal getäuscht hat und dachte, Hitler, die haben sich vorgestellt, Hitler als Reichskanzler, der wäre völlig überfordert. Sie sagten, sie nannten ihn eine menschliche Null, ja, ein Bierzeltredner. Oder wie ein Intellektueller, den ich sehr schätze, Konrad Heiden, auch sagte über Hitler, ein Mensch von der Stange. Niemand von denen hat geglaubt, dass diese Person in der Lage sein würde, die gesamte Welt in einen Abgrund zu stoßen, mit inklusive Zweiten Weltkrieg.
Wenn so ein Antrag gestellt wird auf ein Parteiverbot, dann muss der aber halt auch sitzen. Also, weil ansonsten, wir sind jetzt nicht mehr ein Jahr vor der Bundestagswahl, wäre das ja ehrlich gesagt 1A-Werbung für die AfD.
Das sehe ich auch so.
Wir haben einen Ton von Winfried Kretschmann, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, den können wir mal kurz einspielen, weil der hat sich auch geäußert zu den Erfolgschancen eines solchen Antrags.
Da muss man sehr, sehr handfeste Beweise letztlich haben, dass diese Partei die demokratische Grundordnung beseitigen möchte. Nicht? Also man sieht, das sind sehr hohe Hürden. Und vor allem, wir müssen erst mal kämpfen um die Köpfe der Menschen. So ein Verbot ändert in den Gehirnen der Leute nichts, die bisher gewählt haben, sei es aus Überzeugung oder Protest. Erst mal müssen wir an der politischen Front kämpfen.
Also in die politischen Köpfe sozusagen kommen, um die AfD dort vielleicht zu beseitigen. Ist das ein Ansatz, dem du auch folgen würdest?
Ja, und also das sind zwei sehr wichtige Punkte, die er angesprochen hat. Also erstens, wir brauchen handfeste Beweise, die fordert er, und die liegen mit diesem Buch jetzt vor. Also ich merke das auch bei vielen politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern, wenn die das Buch gelesen haben, denken sie plötzlich ganz anders über diese Frage. Es ist einfach tatsächlich vielen nicht bewusst, was es alles an beweisfähigen und kräftigen gerichtsfesten Aussagen von Hohen, nicht von irgendwelchen Rücklichtern, nicht von irgendwelchen kleinen Parteimitgliedern der AfD, sondern selbst von Weidel, ja, die als Liberale gehandelt wird, haben wir eine E-Mail, in der sie sagt, dass die Siegermarionetten, Zitat, Siegermarionetten des Zweiten Weltkrieges, Bürgerkriege per Überfremdung in deutschen Ballungsgebieten induzieren würden. Das ist 1A das, was die NPD seit 30 Jahren predigt in diesem Land. Und ich weiß nicht, wie irgendjemand dazu kommen kann, sie für eine Liberale zu halten.
Trotzdem sagst du, zu dem Buch wird keiner greifen, der sowieso schon AfD-nah ist. Also dann kommst du mit dem Buch nicht in die entscheidenden Köpfe.
Ja, genau. Also das ist der zweite Punkt von Kretschmann, den er da klar macht, dass er sagt, es gibt rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung, auch in der deutschen Gesellschaft, und die werden wir nicht qua Parteiverbot verbieten können. Das ist ein total wichtiger Punkt, und dazu muss man sagen, das ist auch nicht das Ziel eines Verbotsverfahrens gegen die AfD. Das Ziel eines Verbotsverfahrens oder des Instruments, das wir in der Verfassung haben, ist eine politische Partei von der Macht fernzuhalten. Es ist eins, die Menschen in der Gesellschaft zu haben, die Flüchtlingsheime anzünden wollen. Es ist etwas anderes, sie in der Regierung zu haben. Und diesen Fall hatten wir, der tritt sozusagen 1933 ein und ist auch deswegen natürlich so unglaublich spektakulär, weil sie das durchziehen, was sie vorher verkündet haben. Das ist ja sowieso immer das Unangenehme, dass Politikerinnen und Politiker von des politischen Rechtsextremismus immer vorher ankündigen, was sie später auch tun. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, niemals von, viele reden von Gewaltfantasien, die AfD-Politiker hätten. Das ist völliger Quatsch, das sind ja keine Schriftsteller, ja, mit irgendwelchen Fantasien. Das sind Politiker. Und Politiker kündigen an. Politiker fordern, ja, etwas. Und wenn sie eben Gewaltszenarien vor der Bevölkerung proklamieren, dann müssen wir das als Ankündigung lesen.
Bist du eigentlich mutiger als andere, weil du dich eben so deutlich gegen die AfD stellst?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube auch tatsächlich, ich meine, ich habe ja 20 Jahre mir den Widerstand gegen Hitler angeschaut und gegen die NSDAP. Da ist das ein Klacks, was wir machen.
Aber du könntest es dir ja auch einfach machen. Ich weiß, dass du kein großer Freund von Demonstrationen bist, findest es ein langweiliges Mittel, sagst, das wählt man, wenn einem nichts anderes einfällt.
Ausgelutscht.
Aber dann bist du einer in der großen Masse.
Genau. Und das ist so ein altertümliches Politikverständnis, dass man die Köpfe zählt, um zu sehen, ob man eine Machtdemonstration hinkriegt oder nicht. Ich glaube an die Fantasie jedes Einzelnen, jeder Einzelnen. Und bin der Meinung, dass wir eben nicht mit Online-Petitionen oder Mahnwachen oder Lichterketten kämpfen sollten, sondern dass sozusagen, dass wir es mit der Fantasie machen können und dass auch jeder Einzelne in diesem Land etwas bewegen kann.
Welche Begegnungen mit AfD-Politikerinnen und Politikern, mit AfD-Wählerinnen und Wählern, Sympathisanten hattest du schon so?
Och, nette. Also ich zum Beispiel, ich meine, ich rede da nicht groß drüber, aber Franco A., der Bundeswehrterrorist, hatte mich auf seiner Todesliste. Der hatte mehr Personen auf der Todesliste 2017 vom Zentrum für politische Schönheit als von der Bundesregierung.
Das macht was mit dir?
Das macht nichts mit mir. Also das ist tatsächlich, das sind vielleicht die Gefahren dieser Aufgabe, dass man eben nicht unpolitische Kunst macht oder Bilder malt, sondern politische Kunst.
Aber das soll dich ja auch einschüchtern.
Das tut's nicht. Also das ist tatsächlich, ich glaube, die Angstwelle oder auch, ja, die, also das ist ja nichts Normales. Dass Menschen jetzt schon bei Wahlen Angst haben, existenzielle Ängste, ist ja nicht Demokratie. Also Demokratie wäre, ich erinnere mich an frühere Jahre, da hat man gewählt und dann, okay, dann ist halt mal irgendwie die falsche Partei an die Macht gekommen, aber da hat man eher so das Gefühl gehabt, ja Mist, dumm gelaufen, ja, blöd, aber nicht Angst und schon gar nicht existenzielle Angst. Ich würde mich als relativ angstfrei beschreiben und meine Helden, das muss ich kurz sagen, weil wir hier in Süddeutschland sind, meine Heldinnen und Helden, die sind im Osten des Landes. Ich bin in Dresden geboren. Mhm. Und ich kenne die Verhältnisse der Zivilgesellschaft im Osten, also in Sachsen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg insbesondere. Und das ist unglaublich. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Das versuche ich auch immer in Interviews oder auf Podien zu sagen und den Menschen zu vermitteln. Das sind meine Helden. Stellen Sie sich mal vor, in so einem Dorf, ja, eine Anti-AfD-Demo im Januar, wie es eben geschehen ist, anzumelden. Wir haben danach, also das ist so genauso geschehen, in Waltershausen zum Beispiel in Thüringen, hat ein SPD-Politiker, also der Kanzlerpartei, eine Anti-AfD-Demonstration angemeldet. Danach wurde ihm das Holzhaus angezündet. Und das sind die realen Verhältnisse einer Zivilgesellschaft im Osten. Deswegen kann ich nur müde lachen, wenn der Verfassungsschutz oder der Kanzler sagt, wählen gehen hilft gegen die AfD. Also die haben gewählt und wie, ja, im Osten des Landes. Oder der Verfassungsschutzpräsident eben sagt, die Zivilgesellschaft müsse jetzt aufwachen. Im Osten ist diese Zivilgesellschaft nicht nur längst wach, die ist übernächtig, die ist gestresst, die kann nicht mehr. Die wartet auf eine Wachablösung durch die Politik.
Wie viel laufende Verfahren habt ihr gerade mit dem Thema AfD als Zentrum für politische Schönheit?
Das sind auf jeden Fall eine zweistellige Zahl an Verfahren, inklusive Staatsanwaltschaften und aber auch der AfD selber.
Und bist du vorbestraft?
Nein, also nein, im Gegenteil. Also ich bin ja sozusagen selber aus tiefbürgerlichen Kreisen und habe sozusagen empfinde nur, dass ich eine Pflicht habe zu wahren, wenn man eben eine politische Partei plötzlich sieht, die ich nenne das im Buch so, nationalsozialistischen Fundamentalismus vor sich herträgt.
Wir haben Hörermeldungen. Jennifer aus Dusslingen sagt, was für eine super Aktion mit dem Wahlmaterial der AfD. Das hat mir ganz spontan den Tag versüßt. Das ist mal ein Kompliment zu euren Aktionen. Es gibt von Matthias Müller aus Ludwigsburg eine wichtige Frage. Welche Effekte bewirken eure Aktionen in Wirklichkeit und von wem werdet ihr bezahlt?
Zum Ersten kann man nur sagen, die sind natürlich alle total gescheitert. Also wir haben uns hohe Ziele gesteckt und jedes Mal versagen wir kläglich. Also würde ich so weit gehen, sagen gar keine, keinerlei Effekte.
Ironie im Radio ist immer schwierig.
Okay, dann also höchstens eben dieses künstlerische Bonbon, was die Hörerin davor, die Zuschrift vielleicht beschrieb. Mhm. Was war die andere Frage?
Von wem werdet ihr bezahlt?
Ach so, von der Bundesregierung, selbstverständlich.
Nochmal, Ironie im Radio ist mal ganz schlecht. Ihr lauft auf Spendenbasis oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also wir sind tatsächlich auf einem, würde ich sagen, breiten Rücken der Zivilgesellschaft getragen. Wir nennen das unsere Komplizinnen und Komplizen bei unseren künstlerischen Straftaten. Und das sind gar nicht so wenig und die, das sind unsere wichtigsten Unterstützerinnen und Unterstützer.
Stefan Groß aus Filderstadt hat sich gemeldet. Ich glaube, mit Kritik kannst du auch umgehen seit Jahren. Er schreibt wieder einmal, einer dieser linken Gutmenschen, die meinen, als einzige die Demokratie für sich alleine zu beanspruchen.
Ja, also mit links fühle ich mich nicht gemeint. Also tatsächlich, ich habe auch im Studium, also politische Philosophie, ich habe eigentlich nur konservative Denker gelesen oder nur die haben mich wirklich inspiriert. Also zum Beispiel die Schule um Leo Strauss oder ne, also ein jüdischer Emigrant in den USA, der an die 100 Professoren, sehr unüblich, an die 100 Professoren an die Lehrstühle gebracht hat in Amerika und die haben Griechisch gelernt und also ja, mit links, also Demokratie ja, aber links habe ich eigentlich nicht viel am Hut.
Julia aus Reutlingen möchte wissen, also sie sagt zum einen, dass es super interessant findet, was du machst, wie du deine Standpunkte auch vertrittst. Sie möchte noch einmal bitte die Webseite genannt bekommen, auf der das Material zur AfD nachzulesen ist.
afd-verbot.de.
Und ich habe hier noch Heidi Lang aus Ehningen. Guten Tag, ich höre die Sendung und stimme der Aussage, dass die Regierung sich nicht richtig gegen die AfD wehrt, vollkommen zu. Es erschüttert mich regelrecht, wie schnell sich unsere Demokratie zerlegen lässt. Und das ist genau auch das, was du ja sagst mit Vergleich rückblickend in der Geschichte, wie schnell das tatsächlich gehen kann. Das kann in ein paar Handgriffen dann tatsächlich so ausgehebelt werden.
Schneller als wir denken und das kann man glaube ich so stehen lassen. Also wenn wir das erkannt, je schneller wir das erkennen, desto besser.
Dann gibt es hier noch von Winnie B. eine Frage, weil wir es eben davon hatten. Du hattest ein Zitat gebracht, Honig ums Maul schmieren, Schwarte krachen lassen. Da habe ich nochmal parallel geschaut, wer das nämlich gesagt hat, weil so im Raum stehen wollte ich es dann doch nicht.
Ich glaube Holger Arpe.
Holger Arpe, AfD in Mecklenburg. Da schreibt er, und erstmal das ganze rot-grüne Geschmeiß aufs Schafott schicken und dann das Fallbeil hoch und runter, dass die Schwarte kracht. Da kam das Zitat her. Hallo zusammen, schreibt Klaus. Es ist schon falsch, was die Abkürzung AfD übersetzt oder wie die Abkürzung AfD übersetzt wird. In Wirklichkeit ist es alles für Deutschland, also eine Nazi-Parole.
Eine SA-Parole. Und lustigerweise, also lässt sich eben AfD oder alles für Deutschland auf AfD abkürzen. Das ist intern Running Gag. Also im Buch habe ich ungefähr 6 Fälle von hohen Funktionären, die in den letzten Jahren diese Parole benutzt haben. Ein Bundestagsabgeordneter hat sogar seine Plakatkampagne mit diesem Spruch bestritten, unglaublicherweise. Also wenn man mal nachrecherchiert, so ganz ist dem Höcke, Geschichtslehrer Höcke, nicht zu glauben, der sagt, das wusste er nicht. Also in der Partei ist das ein Running Gag, inzwischen haben sie T-Shirts damit gedruckt.
Randolf Gessler aus Marbach hat geschrieben, ich frage mich auch, was es noch an Beweisen braucht, um die AfD zu verbieten. Diese Partei kündigt an, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen zu wollen. Man muss nur in Höckes Buch lesen, dann weiß man, wie gefährlich AfD und Konsorten sind. Du sagst, das AfD-Verbot wird kommen. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich danke dir für deinen Besuch und für dein Engagement und deine Aktion oder eure Aktion. Und vielen Dank für den Besuch.
Vielen herzlichen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.